Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu Vier Flaschen, dem Weinpodcast, in dem drei Männer mit einem Gast vier Flaschen trinken, vier Flaschen Wein. Ich stelle sie heute nicht vor, weil ich muss sie gleich nochmal vorstellen, die lieben Kollegen, wenn unser Gast da ist. Und unser Gast ist heute, ist mein Lieblingsgast, weil es ist der erste Winzer, ja, dann lachst du, Michael. Das ist der erste Winzer, der nur Rieslinge herstellt, richtig?
Das ist wohl richtig, ja.
Er hat nichts anderes als Riesling. Ansonsten hatten wir letztes Mal schon angedeutet, wer es sein könnte. Es ist tatsächlich Günther Jauch. Der Winzer Voll. Günther Jauch. Witzig. Hat er was zu tun mit dem TV-Moderator?
Ja, ich denke ja, aber wir haben ja auch den Podcast zum Sehen, also dann wird man es ja gleich verifizieren können.
Das ist wichtig für alle. Man kann das hören. Oder was eigentlich? www.abendblatt.de Podcast und was noch? Ich weiß gar nicht, man kann es hören. Gut, wer es hören will, kann es hören. Und unter den Apple Podcasts. Apple Podcasts sind wir ja in Deutschland schon immer unter den Top 50 im Bereich Leisure. Leisure, heißt es Leisure?
Ja. Michael? Leisure. Ja, perfekt, ja.
Und jetzt, in Österreich waren wir auch schon mal unter den Top. Waren wir in Österreich unter den Top 10?
Ja, waren wir in den, ja.
In Österreich
kleines, einfach, kleines Land.
Ist auch nicht so schwer. Da gibt es halt nur 10 Podcasts.
Oh, 12.
12. Und jetzt sind wir in Luxemburg.
Ja, habe ich auch gesehen.
Hast du auch gesehen, ne?
Vier Flaschen. Das ist ja noch kleiner ist als Österreich, ja. Also, dass es Länder gibt, die noch kleiner sind als Österreich.
Und die Grenzen zu Luxemburg sind wieder offen. Also, es ist. Axel, magst du auch einmal was sagen, damit die Leute merken, die Audio haben, dass wir nicht zu zweit sind, sondern zu dritt aktuell noch?
Hallo.
Ja, das ist Axel. Also, wir freuen uns auf Günther Jauch. Wir haben mehrere Flaschen und wir fangen, bevor Günther Jauch kommt, fangen wir doch mal an. Ich habe drei Fragen von unseren Hörern und Leserinnen und Lesern. Die lassen sich lustige Fragen einfallen, finde ich. Und Michael muss versuchen, die zu beantworten. Und das Witzige ist, er weiß vorher immer nicht, welche Fragen das sind. Und manchmal kann er sie dann gar nicht beantworten. Kann man das so zusammenfassen?
Das ist wahnsinnig witzig. Wahnsinnig witzig, wenn ich es nicht beantworten kann, aber
schieß los. Ich schieß los. Also die erste Frage ist, wie kalt muss man Eiswein trinken? Das soll, glaube ich, eine Scherzfrage sein, oder? Eiswein ist so, haben wir gelernt, ist die Krone der Süßweine, richtig?
Ja, das absolut Süßeste. Warum heißt der Eiswein? Wisst ihr das noch oder haben wir das schon mal besprochen, warum der Eiswein heißt?
Nee, ich weiß es nicht mehr genau. Also, wahrscheinlich, weil es ganz spät, kurz nach den Eisheiligen geerntet wird. Ich habe keine Ahnung.
Nee, er muss de facto quasi in gefrorenen Zustand geerntet und verarbeitet werden. Das heißt, die Traube ist schon zu Eis innerhalb der Schale. Und das müsst ihr euch so vorstellen, wenn du da einen Bottich hast und da anfängst zu pressen, da passiert erstmal die ersten 20 Minuten gar nichts. Ja, weil da kommt ganz, ganz wenig Flüssigkeit und deswegen ist es auch so unglaublich teuer. Sehr, sehr, sehr viel Zucker, ganz wenig Alkohol. Und Eiswein trinkt man eigentlich genauso kalt wie andere Süßweine auch. Also aus dem Kühlschrank raus würde ich sagen bei 7-8 Grad.
Ah, Süßweine immer sehr kalt trinken?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber Eiswein, der ist doch wirklich so bonbonmäßig, ne? Also.
Ja, es kommt immer drauf an. Das eine ist das Zucker und das andere ist eben die Säure. Und gerade in Deutschland haben die Weine eben doch eine sehr, sehr hohe Säure in der Regel, auch die Eisweine. Und daher ist das gar nicht so schlimm mit dem Zucker. Sehr, sehr bekannt ist ein Weingut in Kanada, das heißt Inniskillen. Ja. Und die Weine sind wirklich extrem süß. Ja. Und da fehlt so die Säure. Und da denkst du dir wirklich, wenn du beim Trinken vergisst zu sprechen, klebt dir irgendwann der Mund zu.
So also, süß ist das. Aber neulich haben wir doch irgendwie erfahren, dass Eiswein schon die höchste Qualität ist, ne? Also wenn man jetzt spielt
genau.
Und so weiter.
Ja.
Ich fand es etwas überraschend so, weil ich hätte nicht gedacht, dass das Weinkenner irgendwie Eiswein überhaupt anfassen würden, weil es eben so unfassbar süß ist im Vergleich zu allem anderen.
Ja, das stimmt, weil du danach auch nichts mehr trinken kannst, weil dein Gaumen durch den Zucker und in Deutschland auch durch die Säure eben komplett kontaminiert ist, bist du fertig. Und du kannst auch nur ganz wenig davon trinken. Also du kannst mit einer Flasche Eiswein, glaube ich, acht Leute wunderbar happy machen und es reicht ein kleiner Schluck und alle sind fertig und satt. Und irgendwann magst du es auch nicht mehr trinken. Es schmeckt super, es ist toll, aber du magst dann kein zweites Glas.
Zweite Frage. Was heißt auf der Hefe lagern? Das hat eine Hörerin geschrieben, die sagt, andauernd sagen alle Winzer, der muss so und so lange auf der Hefe lagern. Was heißt das genau so? Die Hefe kommt doch wahrscheinlich in den Wein. Der liegt ja nicht auf so einem Hefe, auf so einem Hefekarton.
Genau. Na, die Hefe ist in dem Wein. Das sind so naturtrübe Partikel, die in dem Wein sind. Und je länger der Wein auf dieser Hefe ist, und ganz oft wird die Hefe eben auch durchgerührt, damit sie sich vollumfänglich mit dem Wein in Verbindung bringt, weil sonst setzt sie sich irgendwann ab und nur der untere Teil ist mit dem Wein in Verbindung. Und dann rührt man eben diese Hefe, man sagt auch Batonnage dann dazu, im Holzfass, dass es möglichst überall die Hefe mit dem Wein in Verbindung kommt.
Aber wieso auf der Hefe? Lagern nicht auf der Hefe, sondern man muss sich das vorstellen, die Trauben werden gepresst und dann kommt Hefe dazu. Genau.
Naja, oben setzt sich die Hefe, also oben drauf auf den Wein, setzt sie sich erstmal drauf und deswegen ist sie auf der Hefe. Genau. Und wenn die Hefe oben drauf liegt auf dem Wein, dann schützt ihr den Wein auch vom Sauerstoff. Das heißt, er reift auch gar nicht wahnsinnig viel weiter, oxidiert nicht, weil die Hefe schützt den Wein und gibt eben auch Extrakt und Geschmack ab. Und langes Hefelager macht die Weine in der Regel etwas cremiger, etwas intensiver und feiner.
Aber die Hefe, Entschuldigung.
Eigentlich bleiben unter der Hefe lagern, oder?
Also, ja.
Aber die nochmal, die Hefe ist nicht in dem Wein drin, sondern die wird zugeführt.
Ja, die Hefe ist in dem Wein. Es gibt ja die Kellerhefe.
Okay.
Genau. Und dann nimmt man die Hefe eben, die eigene Hefekultur, wenn man das spontan vergärt. Das hatte der Jörg Tanisch uns letzte Woche erklärt. Einer seiner Weine war spontan vergoren. Oder man macht ein kontrolliertes Vergären, indem man eine Fremdhefe zusetzt, die den Wein eben diesen Verwandlungsprozess Zucker in Alkohol umsetzt. Dafür ist ja die Hefe zuständig.
Das macht ihr auch nicht, oder?
Das werden wir gleich fragen, aber ich weiß von einem seiner Weine, dass er die auf jeden Fall auch spontan, also glaube ich auch spontan verkehrt.
Also mit eigener Hefe dann?
Genau.
Ja, okay. Das ist so spannend, man denkt so, Gott, wenn ich jetzt zuhören würde, sagen, weißt du was, ich spule einfach vor. Also, ich meine, wir können nicht vorspulen jetzt, aber ich würde, wenn ich zuhöre, würde ich sagen, ich spule jetzt vor, um zu gucken, ob Günther ja auch wirklich kommt. Ansonsten höre ich mir auch noch diesen Wahnsinn da mit Hefe. Und die letzte Frage ist auch nicht viel besser. Aber eine Frage, die oft gestellt wird von Hörerinnen und Hörern, Leserinnen und Lesern und die ich mir auch oft gestellt habe, wahrscheinlich haben sie schon mal beantwortet. Warum enthalten Weine Sulfide? Steht ja hinten immer drauf, ne?
Genau, also Schwefel wird produziert bei der Weinbereitung. Ja, und das ist auch gut so, weil der Schwefel hilft auch, und Wein ist ja ein Lebensmittel, das Ganze haltbar zu machen. Und mit der zusätzlichen Zugabe, also eine Zugabe ist immer zusätzlich, also mit der Zugabe von Schwefel vor der Füllung verhindert man, dass man quasi ein MHD braucht auf einer Flasche Wein. Also der konserviert den Wein.
Das ist eine interessante Frage, das habe ich gar nicht gedacht. Stimmt, es gibt kein MHD, heißt was, Axel?
Mindesthaltbarkeitsdatum.
Sehr gut. Das steht auf keinem, gibt es gar nicht, ne?
Ja.
Müsst ihr nicht, weil ihr Schwefel dazu fügt, müsst ihr nicht Mindesthaltbarkeitsdatum machen? Oder weil das ein Leben, okay. Das ist interessant. Warum steht auf dem Wein kein, gut.
Aber steht auch, wenn kein Schwefel drauf ist oder kein Schwefel zugefügt wird vor dem Füllen, steht dann trotzdem kein MHD drauf. Aber es können natürlich Weine kippen dann. Und der Schwefel, da geht man auf Nummer sicher, dass das dann eben nicht passiert.
Enthält Sulfite heißt es ja nicht, Sulfite. Ja. Nicht so viele, wie ich es gesagt habe.
Oh. Ja, muss eigentlich auch immer draufstehen in sämtlichen, wenn man es exportiert, in sämtlichen EU-Sprachen. Deswegen ist oft das Rückenetikett schon sehr lange.
Hey. Da kommt der Winzer.
So.
Wow.
Guten Tag.
Herzlich willkommen, Herr Jauch. Schön, dass Sie da sind.
Ah, prima. Dass ich das hinkriege hier, da haben Sie einen Volltreffer gelandet.
Wir haben nicht eine Minute daran gezweifelt.
Ja, ich habe mir das schon.
Aber warum?
Ich habe schon seit Tagen dran gezweifelt. Ja.
Aber es klappt wunderbar. Wir haben schon gesagt, wir haben mit der Vorstellung der Leute, ich stelle Ihnen mal vor, wer hier eigentlich wer ist. Michael Coutet muss ich Ihnen nicht vorstellen. Den kennen Sie.
Ja.
Axel Leonhardt da oben ist der Mann mit der Mütze. Und jetzt kommt es, wir hatten schon mal eine Flasche von Otto Grafen in diesem Podcast. Und du hast die leere Flasche aufbewahrt, Axel, ne?
Ja, das habe ich. Das habe ich, weil es die Flasche war, die mir persönlich bisher am besten geschmeckt hat.
Ah, ist es davon hat der Winzer natürlich gar nichts, wenn sie leere Flaschen aufhebt.
ich kann mir eine neue Flasche davon, glaube ich, nicht leisten, ehrlich gesagt.
Ja, genau.
Das werden wir klären.
Jetzt kommen wir der Sache.
Aber es war eine Verzweiflung dann bei Aldi eingekauft und den fand ich tatsächlich auch nicht schlecht.
Ja, welcher Jahrgang?
Oh, das weiß ich nicht mehr, tut mir leid. Also bei Aldi weiß ich nicht mehr. Aber die andere war 2013er, ne, Michi?
Ja, genau, das war ein Kabinett. Fruchtsüßer, ja. Genau.
Ja. Ja, denn bei Aldi ist der 19er-Jahrgang ist gut, die davor sind etwas schwieriger aus verschiedenen Gründen. Aber der 19er, das ist der rote und der weiße, ist ganz gut.
Aus welchen Gründen denn?
Also wir haben in 17 haben wir angefangen mit der Aldi-Geschichte und in 17 war von den Mengen her ein ganz schwieriges Jahr. Die haben praktisch auf dem deutschen Markt war das Angebot leergefegt. Und wenn Sie so eine Cuvée genau nach Ihren Vorstellungen dann machen wollen und dann gibt es, sagen wir mal, nicht alle Weine so verfügbar, wie Sie sie gerne hätten, dann muss man manchmal Kompromisse eingehen. Und das war dann 18 schon besser, aber in 19 ist es eigentlich jetzt immer so richtig in der Spur.
Darf ich denn dazu fragen, Herr Jauch? Also A, wieso haben Sie dann nicht erst 18 gestartet? Und B, wie kommt man überhaupt dazu, einen Wein für Aldi zu machen? Also kommt da Aldi zu einem auf dem Hof mit einem dicken Aktenkoffer und sagt, ich habe ein bisschen Bargeld dabei oder wie funktioniert sowas?
Nee, ganz anders. Also es ist allerdings richtig, dass Aldi auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir uns eine Zusammenarbeit mit von Ottegrafen vorstellen können. Das war schon vor Jahren. Und dann haben wir gesagt, nein, das können wir uns nicht vorstellen. Das passt schon von der Menge her nicht. Also wir sind im Grunde ein so kleines und feines Gut, dass wir, wenn wir unsere Jahresmenge bei Aldi abliefern würden, dass wir da im Grunde nach 2 Tagen wäre der Wein weg. Und passt praktisch auch so nicht zur Klientel. Ja, aber ob denn nicht irgendwie eine Möglichkeit da wäre? Nee, erstmal nicht. Und dann ist wieder ein Jahr ins Land gegangen und dann kamen sie wieder und haben nachgefragt und gesagt, nein, haben Sie eine Idee, was Sie gerne in Sachen Wein mal durchsetzen würden oder gerne machen würden? So, mit dieser offenen Fragestellung ist Aldi gekommen und dann habe ich gesagt, naja, also es gäbe schon was. Und zwar würde mich immer ärgern, dass also jüngere Leute, die Einsteiger sind oder Leute, die nicht gleich mit 10 Euro oder mehr in den Wein einsteigen, dass die als allererstes natürlich vor einem großen Supermarktregal stehen und im Grunde völlig hilflos sind, gar nicht wissen, was sie nehmen sollen. Und da sehe ich dann greifen sie in ihrer Verzweiflung, greifen sie zu südafrikanischen Weinen, Wein aus Neuseeland, Spanien, Italien, Bulgarien, Moldawien, also alles Mögliche. Und deutsche Weine sind bei den Einsteigern, kommen praktisch gar nicht vor. Und das hat mich irgendwie geärgert. Und dann habe ich gesagt, also wenn wir es schaffen würden, einen roten Wein und einen weißen Wein so für Einsteiger zu konzipieren und dass der eben ausschließlich aus wirklich auch guten deutschen, ausschließlich deutschen Weinen besteht, für so eine Cuvée könnte ich mich begeistern, wenn ich die zusammen mit meinem Kellermeister Andreas Barth eben entwickeln könnte. Und darauf hat Aldi sich tatsächlich eingelassen und hat gesagt, gut, das machen wir. Und so ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen.
Aber da ist nichts von Ihrem Weingut drin?
Nein.
In der Cuvée gar nicht, ne? Also das ist, also es ist nur das...
Nein, ja. das, wie gesagt, wir wären sofort ausverkauft. Das funktioniert nicht.
Aber wie ist es dann gelungen, einen so guten Wein zu machen, also für einen so geringen Preis? Das sind ja irgendwas unter 8 Euro oder sowas, ne?
Ja, für Aldi ist es viel, ne? Für Aldi ist ja 5,99
Euro. Ja, aber Nein, wir sind bei Aldi im 5-Euro-Bereich. Ja. Okay. Und das ist, was kostet hier, Frage einmal drumherum, was kostet, was ist der Durchschnittspreis einer Flasche Wein in Deutschland?
3,09 Euro.
Ja, gar nicht so schlecht. Es ist noch weniger. Also es ist deutlich unter 3 Euro.
Okay.
Weil eben auch der Discounter- oder Supermarktanteil, weil der eben bei über 80% liegt. Und deswegen sind sie im Grunde mit 5 Euro sind sie schon richtig gut dabei. Gleichzeitig sind die Weine in den letzten Jahren alle immer besser geworden. Sie finden praktisch keine unsauberen Weine mehr. Und wenn sie im 5-Euro-Bereich auch gerade im Supermarkt sind, dann sind sie tatsächlich da schon in der gehobenen Qualitätsstufe. Und ja, da müssen sie halt sorgfältig aussuchen, müssen sich die Partien anschauen, die ihnen angeboten werden, müssen dann jeweils überlegen, ob sie die Cuvée ein bisschen burgundischer gestalten oder eher etwas straffer. Da muss man natürlich rumprobieren und das machen wir jedes Jahr. Und ja, so ist es dann zustande gekommen.
Wir sind ja übrigens angetreten mit diesem Podcast, um genau das zu erreichen, weil wir uns alle gedacht haben, es kann nicht sein, dass so viele Leute so viel schlechten Wein trinken, nur weil sie sich entweder nicht auskennen oder weil sie sagen, Hauptsache billig, sodass wir so ein bisschen versuchen, die Menschen mehr in Richtung 8 bis 10 Euro mindestens zu bringen. Das ist ja, ja. Das wäre schon ein richtig großer Schritt, weil man eben, ich habe gesehen, sie haben genau wie ich erst mit 30 angefangen, Alkohol zu trinken und mit 40 Wein, genau wie ich. Und ich habe auch mit den billigen Weinen angefangen. Und wenn man mal anfängt, dann sich mit guten Weinen zu beschäftigen, dann sieht man halt, wie viel Zeit seines Lebens man verschwendet hat.
Ja, na meine These ist ja, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel, wenn wir das schaffen, dass die Leute bei 5 Euro einsteigen und anfangen. Meine These ist, dass man sich immer nach oben trinkt. Man trinkt sich nie zurück nach unten. Also man kauft nie einen Wein für 5 Euro und sagt dann beim nächsten Besuch, da tun es jetzt dann auch 3 Euro. So ist das nicht. Und deswegen, weil natürlich auch der Weinfachhandel als erstes fast reflexhaft gesagt hat, um Himmels Willen, jetzt arbeitet Jauch mit Aldi zusammen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich glaube, dass wenn man einsteigt beim Wein, geht man nie in ein Weinfachgeschäft. Das ist, glaube ich, auch die Schwellenangst. Es ist am Anfang viel zu groß, sondern man geht erstmal selber. Viele kaufen nach Etikett, welches Etikett gefällt ihnen am besten. Und dann kommt man so langsam rein und dann trinkt man sich in Anführungsstrichen nach oben. Und dann glaube ich auch, dass in dem Moment, wenn es eben in Richtung 10 Euro geht, dann hat der Weinfachhandel seine Berechtigung. Und da kann er dann meiner Ansicht nach auch sehr gut auf den Plan treten.
Wollen wir eigentlich jetzt mal hier auch mal so einen Wein probieren? Ja, ne? Ja, ich glaube, wir haben ja gar kein, dieser Aldi-Wein muss man nochmal klären, ich kenne den Aldi-Wein gar nicht. Da steht dann, wie heißt der Wein? Heißt der Günther Jauch?
Der heißt Günther Jauch Weiß, Günther Jauch Rot.
Und ist es ein Riesling dann der Weiße?
Ja, nein, wir haben, wir sind tatsächlich jetzt beim 19er, haben wir die burgundischen Rebsorten. Okay. Nach vorne gestellt, hat sich beim 19er Jahrgang angeboten und beim Roten ist es natürlich auch eine Cuvée, aber da natürlich in Deutschland klar unter Führung des Spätburgunder.
Okay.
So, aber ja. Nee, ich wollte final noch jetzt, damit wir reden über Weine, die wir dann gar nicht im Glas haben, aber heißt das, dass es das länger jetzt geben wird, dass es quasi sich eingependelt hat, dass sowohl Aldi zufrieden ist, dass auch Sie zufrieden sind, dass man also längerfristig zusammenarbeiten will?
Das war von Anfang an längerfristig angelegt, weil ich gesagt habe, alles andere hat keinen Sinn. Also jetzt haben wir einmal einen Saisonartikel reinzustellen. Da hatte ich keine Lust dazu und Aldi auch nicht, weil ich das Ganze tatsächlich ein bisschen als Projekt gesehen habe, um deutschen Wein an der Basis zu verankern. Und bei den Einsteigern, das ist doch jammerschade. Wir rühmen uns immer, dass wir weltweit, also zumindest mit den Franzosen zusammen, die besten Weine machen und im eigenen Land, übrigens im Unterschied zu Österreich, die Österreicher trinken ja ihre eigenen Weine, ich glaube, zu 80 oder 90% selber. Das ist ja ein Traum. Warum macht ihr das und die Deutschen nicht? Das müsste doch der Guter hier uns erklären können.
Ja, da will ich jetzt nicht kurz ausholen. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich glaube, der Österreicher, na, weiß ich nicht, bevor ich jetzt was Blödes sage. Ich glaube, die Österreicher sind den Deutschen immer so 2-3 Jahre voraus beim Wein, glaube ich wirklich. Wir waren das früher beim Schraubverschluss schon, da hat in Deutschland noch alles mit Kork zugemacht. Und ich glaube, dass wir durch diesen Weinskandal gemerkt haben, wir können über die Qualität, ja, das eigene Land, wollte die eigenen Leute stützen. Und noch dazu sind die Mengen teilweise so klein, dass die guten Sachen gar nicht das Land verlassen. Das saufen wir dann schon selber. Ist ja das Gleiche in der Schweiz. Ja. Und von daher ist es aber schon ein Trend auch in Deutschland in den letzten Jahren, dass viel mehr deutscher Wein getrunken wird. Ist wirklich so.
Was gibt denn der Österreicher im Schnitt für eine Flasche aus? Weißt du das, Michael?
Weiß ich nicht, aber schon ein bisschen mehr als der Deutsche.
Okay.
Ja. Aber Lebensmittel sind in Österreich auch per se teurer als in Deutschland.
Ja. Trotzdem, Sie müssen noch mal erzählen, Herr Jaucht, war das tatsächlich so, Sie haben bis 30 gar keinen Alkohol getrunken? Ich habe ja was von Florida Boy, das ist so eine Orange.
Ja, naja, das war damals so eine Orangenlimonade. Es ist so, dass mir Alkohol einfach nicht geschmeckt hat. Also es hatte nichts mit irgendeiner Tugendhaftigkeit zu tun. Und ich war ja so ab dem 19. Lebensjahr in Bayern, war ab 20 beim Bayerischen Rundfunkfest angestellt. Und da war praktisch der Augustiner Biergarten. Das war so die Kantine des Bayerischen Rundfunks. Und wenn man da natürlich insbesondere im Sommer immer hingegangen ist und natürlich die anderen alle hoch die Tassen, entsprechend dann biermäßig schon mittags unterwegs waren und ich dann eben meine ewige Florida-Boye bestellt habe, wo sie dann alle lustig gemacht haben, hat es tatsächlich 10 Jahre gedauert, bis ich dann so eine gediegene Hefeweizenbier-Sozialisierung durchgemacht habe. Das heißt, so Weizenbier schmeckt mir bis heute gut und die alkoholfreien sind mittlerweile auch deutlich besser geworden. Am Anfang haben mir die gar nicht geschmeckt und gut, dann war ich praktisch auf Bier gepolt in Bayern eben. Und mit 40 ging es dann los, dass ich tatsächlich auch mal so vor so einem Weinregal stand. Und dann natürlich der Klassiker, dann nimmt man diese schweren Fruchtbomben aus Übersee nach dem Motto, da hat man am meisten im Glas und je schwärzer, desto besser. Und ja, da musste ich eben auch dann langsam lernen, dass es da auch was anderes gibt und dass man sich da reinschmecken kann und dass das eine riesige Welt ist, die sich einem eröffnen kann. Und Weißwein spielte da auch erstmal gar keine Rolle. Das kam dann irgendwann noch später. Mittlerweile trinke ich mehr Weiß, eher Weiß als Rot. Und es ist schon auch so im Sommer eigentlich grundsätzlich Weiß. Und ja, je kälter es draußen wird, desto eher dann auch gerne ein Rotwein.
Michael, ist das dieser Amarone auch, von dem Wolfgang Kubicki so schwärmte? Das war alles auch so ein Einsteiger. Das ist also mein Lieblingswein von Wolfgang Kubicki. Amarone, war das Amarone, ne? Oder nicht?
Ja, aber das sind natürlich, ich glaube, ich habe jetzt mal irgendwo einen gesehen mit 16,5%. Also das ist, Amarone ist selbst mir, das ist schon hardcore.
Wir haben jetzt den ersten, Michael, erzähl von dem über den ersten Wein. Ah, das ist der mit dem Schraubverschluss.
Noch mal interessant vielleicht, wie kam es, dass Sie dann Winzer geworden sind?
Ja, das ist schnell erzählt. Das Weingut ist bei uns aus der Familie. Meine Großmutter, die ist von Ottegrafen und ihr Bruder Max von Ottegrafen hat dieses Weingut betrieben und es geht zurück auf meinen Urgroßvater, der das 1805 gegründet hat an der Saar. Der war damals zweiter Bürgermeister von Trier und hat die Geburtsurkunde von Karl Marx unterschrieben. Habe ich selbst erst vor ein paar Jahren rausbekommen. Und das Weingut war also immer in der Familie und ich war als Kind sehr viel auf dem Weingut, bis mein Großonkel gestorben ist. Da war ich 12 Jahre alt. Die Großtante drückte dann den Jugendlichen, wenn sie da in den Ferien vorbeikamen, immer gleich einen Besen oder einen Rasenmäher in die Hand. Und dann bin ich nach dem 12. Lebensjahr bin ich dann nicht mehr hingefahren und hörte 40 Jahre später, meine Großtante hat meinen Großonkel 30 Jahre überlebt und dann hat sie aus ihrer Familie eine Großnichte adoptiert. Und die hat dann das Weingut bekommen, war eine Ärztin aus Köln. Und damit war es das erste Mal in 200 Jahren so ein bisschen aus der direkten Familienlinie. Und 40 Jahre, nachdem ich das letzte Mal da war, hörte ich in Berlin bei einem Abendessen so das Gerücht, dass das Weingut verkauft werden soll. Und dann habe ich auch zu meiner Frau gesagt, wusstest du eigentlich, mein Weingut in der Familie und hin und her? Nö. Und dann habe ich sofort in der Nacht noch an die Eigentümerin geschrieben, ob das denn überhaupt stimmen würde und hin und her. Und hat sie mich sehr freundlich eingeladen. Und dann sind wir 2 Jahre lang, meine Frau und ich, sind wir im Grunde immer, wenn wir Zeit hatten, sind wir da hingefahren. Und es traf sich so gut. Die wollten es eigentlich nicht verkaufen, weil sie so dran hingen, wussten aber auch aus Altersgründen, dass sie das irgendwann machen mussten. Und ich wollte es eigentlich nicht kaufen, weil ich gerade die ARD Polit-Talkshow übernommen hatte. Ich hatte so viel an der Backe, so viel zu tun. Was sollte ich da auch noch mit einem Weingut? Und da haben wir eben, wie gesagt, 2 Jahre sind wir umeinander rumgelaufen. Und dann haben wir gesagt, also jetzt wird es irgendwann lächerlich. Die einen sagen immer, sie wollen verkaufen. Der andere sagt immer, er will kaufen. Und beide meinen aber eigentlich das Gegenteil. Jetzt müssen wir uns irgendwie mal entscheiden. Und das haben wir dann auch alle zusammen gemacht. Und seitdem haben meine Frau und ich das. Und jetzt sind schon 10 Jahre um. Mhm. 10 Jahre haben wir es jetzt schon.
Würden Sie es wieder machen? Und haben Sie sich das so vorgestellt, wie es auch ist?
Je weiter man so ein Weingut von außen anschaut, desto romantischer wird das alles. Wir haben ein herrliches Gutshaus, einen Park mit über 100 Jahre alten Bäumen aus aller Welt, die mein Großonkel eben vor 100 Jahren gesetzt hat. Und die Sonne geht unter und der Steilhamm ist da und die Nachtigallen singen jetzt in den Hecken. Also es ist eine wahnsinnige Idylle. Wenn Ihnen das dann aber selber gehört, dann fangen Sie sofort an, auch den Besen irgendwo vorzuholen. Guck mal, wie sieht's denn hier aus und da, was müssen wir am Keller machen und hier müssen wir investieren und da müssen wir uns kümmern. Es ist ja Landwirtschaft. Das darf man nicht vergessen. Da sitzt man nicht einfach auf der Terrasse und trinkt eine Trockenbeerenauslese nach der nächsten, sondern das ist relativ harte Arbeit, ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Angestellten, mit einer sehr schwierigen Marktlage. Versuchen Sie heute mal Wein zu verkaufen. Es gibt genug Wein, da wartet niemand auf Sie. Und insofern ist es tatsächlich härter gewesen, als ich es mir vorgestellt habe. Und alles dauert tatsächlich langsamer. Also Wein ist wirklich so eine Generationengeschichte. Und wie alt sind jetzt die Reben? Und wie haben wir das schon immer gemacht? Und wie müssen wir doch vielleicht aber langsamer was verändern? Und wie können wir die Gewohnheiten der Kunden auch verändern? Das sind sehr langsame und nicht immer leichte Prozesse.
Haben Sie eigentlich immer Riesling angebaut in all diesen Jahrhunderten?
Ja, also
immer, nur Riesling.
Seit 500 Jahren gibt es an der Stelle Riesling. Klar, wir könnten da auch netten Grauburgunder, Weißburgunder, wir könnten auch einen Spätburgunder, könnten wir da anbauen. Mein Verdacht ist, weil es eben Steillagen ist, weil es Schiefer ist, weil das ist Rieslingland. Wir würden wahrscheinlich durchschnittliche burgundische Weine machen und beim Riesling können wir zum Glück Spitzenweine machen. Das ist so der Grund, warum ich von dem Experiment mal Abstand genommen habe. Wir haben jetzt mal einen halben Hektar jetzt gepachtet und da sind ein paar Spätburgunderzeilen drin. Und die haben wir vor 2 Jahren das erste Mal gelesen und die haben wir jetzt haben wir mal so ein 200 Liter Fässchen. Haben wir mal in die Ecke gestellt und gucken mal, was da für ein Spätburgunder rauskommt. Aber fertig ist denn noch nicht.
Aber Riesling ist ja eigentlich auch, das versuche ich ja mal die Kollegen zu überzeugen, eigentlich gibt es keinen anderen Wein als Riesling, finde ich. Alle anderen Weine, die Kollegen, der Michi kommt ja immer noch mit irgendwelchen Weißburgundern und Grauburgundern und sonst was an. Aber ich glaube, wir beide können uns jetzt einmal einigen, dass die Krone der Schöpfung ist Riesling und man sollte eigentlich nur Riesling trinken.
Nein, so würde ich es nicht sagen.
Fällt mir noch in den Rücken.
Nein, da tun wir auch den anderen Rebsorten Unrecht. Aber tatsächlich diese Bandbreite, diese Vielfalt. Wenn ich Leuten erkläre, es ist eine Traube, es ist Rieslingtraube, und dann fängst du an beim trockenen Gutswein und gehst dann hoch bis zu den großen Gewächsen, dann gehst du in die Restsüße. Richtung mit Feinherb, mit Kabinetten, dann eine Spätlese, dann eine Auslese. dann eine Beerenauslese, eine Trockenbeerenauslese oder ein Eiswein, dann hat man eine Range, alles aus dieser einen Traube Riesling. Und damit kann eben leider keine andere Traube mithalten. Nichts ansonsten gegen einen schönen Grau- oder Weißburgunder, speziell im Sommer auf der Terrasse. Ganz toll, ganz prima, wunderbar. Oder ein Sauvignon Blanc dazwischen und was es sonst noch alles gibt. Aber diese Vielfalt, die bietet tatsächlich nur die Riesling-Traube.
Zum Herr, jetzt kommst du.
Ja, ich würde den ersten Wein mal starten wollen. Ein Ortswein. Kanzemer Riesling aus dem Jahrgang 2018. Herr Jauch, dazu gleich die erste Frage. Wir haben auch schon Weine aus 2019 verkostet. Wir haben uns jetzt aber bewusst mit 2018, sind noch bei 2018 oder fangen erst später an, ihre Weine zu zeigen?
Ja, also alle unsere Weine werden spontan vergoren. Das heißt also, da wird nicht irgendwie mit Hefen nachgeholfen, sondern das ist die Überzeugung unseres Kellermeisters Andreas Barth. Man muss dem Wein einfach selber die Zeit geben. Und manchmal braucht er länger und manchmal ist er wieder schneller. Das ist das, was man Spontanvergärung nennt. Und diese Weine brauchen einfach Zeit. Und insbesondere die trockenen Weine, die gären ja am längsten, brauchen einfach die entsprechende Zeit, sodass wir eigentlich uns sogar schwer tun, im September den Wein vom letzten Jahr zu zeigen. Also dann hat er ein Jahr gebraucht und wenn es bei uns nach den Weinen ginge, könnten die gerne 2, 3, 5. Die sind auch, deswegen sind die auch so wahnsinnig lagerbar. Also den Kanzemer oder auch nachher den Kabinett, den wir trinken, können Sie in 10, 15, 20 Jahren aufmachen. Da werden die wunderbar sein.
Sollte man sie auch erst in 10, 15, also man kann sie jetzt aufmachen, aber würden Sie raten, lieber eine Flasche 12 Flaschen kaufen, eine Flasche ausprobieren, den Rest liegen lassen und jedes Jahr eine? Ja.
Also früher war das so, dass auch Restaurants eben die Weine sich hingelegt haben oder Sammler sie dann im Grunde mal für 10, 15 Jahre vergessen haben, was dann natürlich am Ende toll ist, nicht bei allen Weinen, aber bei denen, die das eben gut vertragen und die dann immer schöner werden. Ja, unsere Weine sind solche Weine, die mit jedem Jahr tatsächlich immer schöner werden, was nicht heißt, dass man sie jetzt nicht trinken kann. Also ich bin auch überzeugt, 90-95% unserer Weine werden in einem Zeitraum von 1-2 Jahren, nachdem wir sie auf den Markt gebracht haben, werden die schon auch getrunken. Aber so, also dieses wirklich große A und O ist natürlich vor allen Dingen unter Kennern bei den sogenannten gereiften Weinen.
Okay, jetzt haben wir, es gibt ein Bild von Ihrem Weingut, wo man sieht dahinter, wie es in Kanzem da den Berg raufgeht.
Ja, also extrem steil.
Ja, das sind mit 65% Steillagen und ich glaube, es sind so 250 Meter lang. Also es ist wirklich eine der längsten und steilsten Weinbergslagen überhaupt Europa. Auf der Welt.
Ja.
Oder ja, Europas, also, ja. Warum tut man sich das an?
Wir haben Europas längste zusammenhängende Steillagen. Und was ist das Besondere an der Steillage? Klar, es ist natürlich dann, wie die Sonne da drauf fällt und dann eben dieser Schieferboden. Das ist für den Riesling traumhaft. Ansonsten sagen immer Leute, ja, ihr erzählt dann immer, dass ihr Steillagen habt und dass man da nicht mit Maschinen rein kann und dass das alles mit Handarbeit ist. Aber das ist mir doch als Weintrinker egal. Und da versuche ich immer zu erklären, dass das eben nicht egal ist. Denn in dem Moment, in dem ich alles mit der Hand mache, schaue ich mir im Grunde, und so ist es ja auch bei den verschiedensten Lesegängen, die wir dann immer haben, wird im Grunde jede einzelne Traube angeschaut und individuell behandelt. Und bis hin dann im Weingut, wir nennen das Pitteln, kommen dann also nochmal die Trauben auf einen Tisch und dann wird nochmal geschaut, was wäre die richtige Traube für eine Beerenauslese oder sogar wenn sie zu so einem Rosinchen schon geschrumpelt ist, dann ist das prima für eine Trockenbeerenauslese. Und so merkt man die Qualität durch diese enorme Selektionstiefe, die durch die Handarbeit natürlich auch bedingt ist. Diese Qualität merkt man einfach im Glas. Und deswegen ist es nicht egal, ob da einmal so ein Vollernter irgendwo durchbrettert oder ob sie wirklich im Grunde alles mit der Hand machen.
Warum schreibt man da eigentlich drauf Handverlesen? weil das haben wir mit ganz vielen Winzern schon besprochen, dass sich die guten Winzer und die ganz guten Winzer unterscheiden sich ja oft durch, dass die Trauben per Hand verlesen werden. Wieso steht das nicht vorne drauf, Handverlesen? Das ist ja echt ein Kriterium, oder?
Ja, also sie können natürlich alles, sie können aus extremer Steillage draufschreiben, sie können Handverlesen draufschreiben, sie können natürlich ununterbrochen trommeln und tausend Sachen aufs Etikett draufschreiben, aber ja, bei Mercedes schreiben sie ja auch nicht vorne drauf, schönes Auto.
Also die 65% Steigung, irgendwie sind die Leute da angeschnallt, so das Bergsteigen?
Nee, angeschnallt sind sie nicht, aber sie müssen tatsächlich schon sich schräg in den Hang stellen. Also sie müssen, sonst rutschen sie runter und wenn sie sich schräg reinstellen, dann geht es wieder. Wer das mal gesehen hat, wenn sie so diese Wand, dieses Massiv hochschauen und sehen dann die kleinen Menschen, sehen sie da drin, dann wissen sie wirklich, dass das eine Knochenarbeit ist und dass das aber tatsächlich eben noch genauso stattfindet wie vor 500, 300, 200 oder eben auch 50 Jahren. Da hat sich nichts geändert, nur dass der personelle Aufwand natürlich mittlerweile gigantisch geworden ist und der eben natürlich, Saarweine waren vor 100 Jahren die teuersten Weine der Welt. Ich habe bei meinem Großonkel nachgelesen, er hat in seine Bücher reingeschrieben, musste 1% des Weines verkaufen, um 100% der Kosten des Weingutes zu decken. Müssen Sie sich mal vorstellen, das war eine Rendite von 99%.
Ja.
Da hat eine Flasche hat 4 Goldmark gekostet. Das war dreimal so viel wie die teuersten Weine in Frankreich. Das waren unsere Weine, Weine von der Saar. Und vor allen Dingen die restsüßen Weine waren damals weltweit sehr begehrt. Das wissen wir so aus den Speisekarten der Hotels, das wissen wir von den großen Kreuzfahrtschiffen, das wissen wir von Königshäusern, wo der Wein dann entsprechend serviert wurde. Also vor 100 Jahren war das eine Goldgrube.
Und was kostet heute die Flasche, die wir jetzt trinken? Was kostet die?
Da sind wir so im 15-Euro-Bereich. Das ist also der sogenannte Ortswein. In der Pyramide des Verbands deutscher Prädikatsweingüter ist es also die zweithöchste Klasse. Wird nur noch getoppt vom sogenannten großen Gewächs, GG, steht dann da. Aber das füllt praktisch die Lücke zwischen dem Gutswein. Ich sage mal, der Gutswein ist bei uns so wie der Dreier BMW, bei VW der Golf, das meistverkaufte Modell. Dann sind wir hier bei dem Kanzemer. Ja, wenn wir so im Mercedes-Bereich sind, sind wir da in der E-Klasse. Und bei den großen Gewächsen, die dann so im Bereich 30, 33 Euro sind, da sind sie dann praktisch bei der S-Klasse.
Michael, du musst uns sagen, was du riechst. Ich hab schon probiert, er ist tatsächlich, das hat er ja auch eben gesagt, extrem frisch noch, ne? Also auch dafür, dass er echt extrem frisch
ist. Ja, der ist, das sind die Saar ist ja die kühlere Schwester der Mosel, die ist also mineralisch, die Weine sind präzise, sie haben so eine kühle Eleganz, sie sind sehr klar, und im Allgemeinen eben dann auch moderate Alkoholwerte. Also das sind keine fett und breit und bombig daherkommenden Weine, sondern das ist schon was sehr Besonderes.
Elegant, Michael? Ganz, ganz elegant, ganz fein, der Wein?
Ja, er ist schon jetzt nicht so ganz geschliffen, belanglos immer negativ, sondern ich finde schon, dass er durchaus so ein bisschen was Herbes hat, dass die Säure und auch so ein bisschen das Tannin, also du spürst schon, dass der Wein richtig Action hat. Also das ist obwohl es ein Ortswein, also relativ unten in dieser Pyramide ist, im Einstiegsbereich, ist das schon ein Wein, finde ich, der ja schon echt straff ist und der echt schon was hergibt. Ja,
also der hat Griff und ist für meine Begriffe so der ideale Essensbegleiter. Ich weiß nicht, ob ich mich abends hinsetzen würde, nur die Flasche aufmachen würde und dann so ein Glas nach dem nächsten trinken würde, sondern der ist für mich ideal zum Essen.
Ich habe ein bisschen roten Apfel, leichtes Zitrisches, gar nicht so viel Steinobst.
Ja, ein bisschen Aprikose ist schon drin. Ich tue mich immer schwer mit diesen Zurechnungen. Mein mein Lieblingsbegriff, den ich mal gehört habe bei einem Wein war, und im Abgang ein Hauch von durchgerittenem Damensattel. Da wusste ich.
Nein, aber so was ähnlich sagt, Michael, so was ähnlich hast du auch schon mal erzählt. Du hast mal irgendwas mit Eisenbahnschienen. Es schmeckt, als würde man Eisenbahnschienen ablecken. Hast du mal ja. Also so ja, denkst du auch so, wer hat schon mal Eisenbahnschienen abgeleckt? Also vielleicht.
Ja, na, es ist natürlich der verzweifelte Versuch, Menschen das ein bisschen darzulegen. Und wenn du das eben, wenn dir das jemand vorkaut, dann passieren in deinem Hirn Synapsen, die das dann vielleicht nachvollziehen können. Aber ich finde es manchmal auch too much. Aber ja. Wenn man jetzt nur sagt, jawohl, das schmeckt und weiter zum nächsten, ist es, ja, glaube ich, auch zu wenig mit dem, was wir machen wollen. Also man will ja versuchen, das zu beschreiben. Und dann gibt es natürlich sensorisch schon Dinge, die man eigentlich klar zuordnen kann. Und wo man auch sagen kann, das ist zum Beispiel sehr trocken. Ja, das kann man sensorisch auf jeden Fall feststellen, dass der Wein eher auf der unteren Skala des Trockens ist, würde ich sagen, ohne dass ich es genau weiß. Aber der, denke ich mal, so, weiß ich nicht, 4-5 Gramm Restzucker, genau, dazu eine moderate Säure.
Genau. Was ist jetzt, nehmen wir mal, wo wir jetzt jemanden haben, der sich nur mit Riesling beschäftigt. Was haben die Deutschen, insbesondere die Hamburger und Norddeutschen, für ein Problem mit der Säure im Riesling? Das kann ich als Riesling-Liebhaber mal nicht verstehen. Was ist also, ist nicht die Säure auch das, was es ausmacht bei einem Riesling, was ihn eben nicht so belanglos macht wie ein Grauburgunder?
Ja, ja, auch an Sie.
Ach so, ich soll.
Wer auch immer.
Ja, ich meine, das mit der Säure ist ganz schwierig, weil manche Leute sagen, ja, ich vertrage kein Riesling, ja, warum nicht? Wegen der Säure. Wenn man die Leute fragen würde, aber einen Apfel können sie schon essen. Ja, natürlich. Wieso, ja, wieso nicht? Apfel hat letztlich viel mehr Säure. Säure ist natürlich dann auch so negativ besetzt, so wie Süße beim Wein, der Begriff süß, ja auch negativ besetzt ist, aber dieses Wechselspiel, wir merken es, werden es gleich beim nächsten Wein beispielhaft merken, beim Kabinett, dieses Wechselspiel von Süße und Säure, die Säure eben zum Teil den Zucker eben abpuffert, und dieses Spiel am Gaumen, das ist das, was Riesling im besten Fall wunderbar im Mund entfalten kann, und das ist dann eben auch das Besondere und das, was den Wein vielleicht auch von anderen Trauben unterscheidet.
Aber dieser Wein, trinken Sie denn? Also, sorry, Axel.
Und dieser Wein hat dann ja tatsächlich relativ wenig Süße und viel Säure. Ja. Ne? Also wenn Sie jetzt.
Nein, er ist trocken.
Ja, also, ja.
Ein klassischer trockener Riesling. Das Schwierige ist ja mit den Begriffen trocken, oder ich sag mal so, wir haben manchmal bei uns eine Gruppe auf dem Weingut, die sind irgendwie gerade vorbeigekommen, kennen sich irgendwie nicht weiter aus, und dann, wenn man denen dann sagt, was würden sie denn gerne trinken, in welche Richtung geht's denn los, dann schreit, sagen wir mal, einer, für mich ein Rotwein. Oh, da sind wir bei uns falsch, denn Rotwein machen wir gar nicht. Ja, dann für mich ein Grauburgunder. Grauburgunder sind sie bei uns auch falsch, das machen wir. Dann schreit der Nächste, dann für mich ein Pinot Grigio. Also Pinot Grigio ist ja Grauburgunder, das ist dann nur so, also, ja, was haben sie denn dann überhaupt? Ja, wir haben Riesling, also sie haben nur Riesling, ja, ausschließlich Riesling. Ja, dann für mich einen trockenen Riesling. Ja, für mich auch, die ganze Gruppe, alle stehen auf. Trockener Riesling. So, und wenn ich sowas habe, dann weiß ich genau, was ich mache. Dann stelle ich denen so 5 oder 6 Flaschen hin, die bei trocken, wo es bei trocken anfängt, und wo es im Grunde mit Edelsüß hinten endet. Und dann sage ich, schauen Sie mal, das geht jetzt hier ganz trocken los, und dann geht das mehr so ein bisschen in die Restsüße oder auch feinherbe Richtung. Und schauen Sie doch mal, lasse ich jetzt mal 20 Minuten alleine, und dann reden wir mal drüber, was Ihnen am besten geschmeckt hat. Wenn ich dann nach 20 Minuten wieder reinkomme, dann sehe ich aus dem Augenwinkel schon das sogenannte Pleasure Measure. Das heißt, ich gucke auf die Flaschen, wie viel sie von diesen Weinen weggetrunken haben. Und dann sehe ich tatsächlich ganz, ganz oft, dass sie vom Kabinett, den wir gleich haben werden, vom Kabinett und von der Spätlese, haben sie letztlich am meisten getrunken. Das heißt, speziell in Deutschland rufen die Leute immer trocken, für mich nur trocken, nein, nur was Trockenes. Und wenn sie ihnen dann oft einen Riesling geben, der eigentlich nicht trocken ist, aber sie sagen einfach, probieren Sie mal hier, schöner Riesling, so, endlich mal ein trockener Riesling, der mir schmeckt, sagen sie dann auch. Ja. Und dann sage ich, er schmeckt Ihnen deshalb, weil er gar nicht trocken ist. Und das ist so furchtbar. Und schuld sind das natürlich die Österreicher, die uns den Glykol-Skandal da vor zig Jahren mal eingeschnappt haben, dass danach die Leute gesagt haben, oh, jetzt nichts mehr mit Zucker, nichts mehr mit Süße, ich will nur noch trocken, 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 dann bin ich auf der sicheren Seite. Und damit entgeht uns meiner Ansicht nach wahnsinnig viel, wenn wir einfach immer nur trocken schreien und in Wirklichkeit meinen, was kann, welchen Restaurant gehe, bestelle ich doch auf der Speisekarte zum Essen nur das, was mir schmeckt. Aber beim Wein wollen die Leute auch bestimmten Regeln genügen oder sie wollen sich vor ihrer Community, die mit am Tisch sitzt, wollen sie sich nicht blamieren und dann rufen sie alle trocken und glauben dann sind sie auf der professionellen, auf der sicheren und auf der besten Seite.
Ja, und Michael, du musst es sagen, als jemand, der ein Restaurant betreibt, denn ich finde auch immer die Sommeliers oder nicht Sommeliers, aber die Kellner sagen, ja, wir haben da einen sehr guten trockenen Weißwein. Es würde keiner sagen, wir haben da einen sehr, sehr schönen feinherben Weißwein oder Riesling oder einen mit mehr Restsüße. Hier wird auch vor allen Dingen immer der trockene angeboten, oder?
Vorwiegend, ja, ich meine, das, was er ja auch sagt, kann ich hundertprozentig bestätigen. Genauso ist es. Es ist wirklich genauso. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man will ja Menschen nicht vorführen, sondern man will ja einfach nur das zeigen, was wirklich rauskommt. Ja. Und die beste Flasche ist immer die als am schnellsten leer ist. Ja, und genau das ist das Beispiel. Gibt ja auch viele Winzer, die sagen, so ein Gramm Zucker mehr oder weniger, also oder mehr hat er noch nie geschadet, ja. Und ich glaube, das ist ja genau die Qualität, die sie haben da in ihrer Region, dass sie eine wahnsinnige Säure haben und dadurch der Zucker so eine Harmonie mit der Säure ergeben kann, dass am Ende wirklich was Tolles rauskommt und nicht nur die Süße da ist, sondern eben mit der Säure zusammen, und da geht es wie immer um Harmonie, was Tolles dabei rauskommt. Und es gibt ja Winzer, auch aus der Region, die ja Weine machen, die nur Weine machen, die nicht trocken sind. Ja, auch sehr weltweit bekannte. Ja.
So, Egon Müller, der teuerste Weißwein der Welt. Der wird ein Kabinett und eine Spätlese für 12.000 Euro die Flasche verkauft. Und zwar in die ganze Welt. Ist unser Nachbarweingut. Ausschließlich restsüße Weine. Der ist in der jahrhundertealten Tradition der Saarweine geblieben. Als ich angefangen habe vor 10 Jahren, waren 80% der Weine, die wir auf dem Weingut verkauft haben, trocken. Und 20% waren restsüße. Also Kabinett, Spätlese, Auslese und so weiter. Und da war immer mein Ehrgeiz, speziell den Kabinett zu pushen und den Leuten bekannt zu machen. Und wir haben es tatsächlich in 10 Jahren immerhin geschafft, das jetzt so zu handeln, dass wir 2/3 der Weine trocken verkaufen und 1/3 restsüß. Wenn ich es irgendwann nochmal erleben sollte, dass wir auf 50-50 kommen, dann wäre ich richtig glücklich.
Michael?
Nee, ich habe eine These nämlich dazu. Was ich nämlich glaube, jetzt aus dem Restaurant zu spüren, ist, dass nicht trockene Weine nicht ganz so männlich sind. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ich glaube, dass der Besteller, oft dann der Tischherr, ich finde, bei uns ist es zum Beispiel bei Champagner so, dass Rosé auch jetzt nicht ganz so männlich ist. Also wenn eine Gruppe 6 Herren am Tisch sitzen, das wird ja irgendwann wieder kommen, und der Gastgeber sagt, ich nehme Champagner, ich sage Weiß oder Rosé, er sagt Rosé, dann würden alle anderen sagen, wunderbar, ich nehme auch Rosé. Wenn der sagt Weiß, dann würde nicht der Zweite sagen, für mich lieber Rosé, weil das hat dann was nicht so Männliches. Ja. Und da helfen wir vielleicht ja auch mit, den Mut ruhig zu haben, zu sagen, probier das mal, weil es ist doch, und wir sollten den Herrenberger schon mal einschenken.
Habe ich schon.
Das ist nämlich so cool, weil sie auch so wenig Alkohol hat und das eigentlich ein Trend ist, ja, der schon in der Zeit ist.
Das muss man doch den Leuten sagen, Leute, da, als ich dann das sah auf der Rückseite, 8% Alkohol.
Ja.
Also man, das ist doch irgendwie, dann sagst du doch, guck mal Leute, so gesund ist Alkohol jetzt auch nicht. Und wenn du aber ein bisschen was trinken willst, dann nimm doch lieber das, was 8% hat und nicht ein, was 14, 15 oder 12% hat.
Aber das ist ja schon so schwer. In dem Moment, wo etwas weniger trocken ist, etwas süßer ist, süßer, Zucker macht dick, schweren Kopf, viel Alkohol etc. Ja. Also, dass die Leute nicht mehr wissen, wie die alkoholische Gärung funktioniert, das sehe ich allen nach. Aber ihnen klarzumachen oder auch zu sagen, das ist jetzt, das hat nur noch 8% Alkohol, das ist also so im gehobenen Weißbier-Segment eigentlich, da sagen die, was? Ja, da kann ich ja eine zweite Flasche trinken etc. So ein Wein zu asiatischen Gerichten, das ist zum Beispiel so eine Sache. Beim Essen, da haben wir Deutschen unser Spektrum wahnsinnig erweitert. Asiatische Küche, chinesisch, japanisch etc. Da wird immer mit süß-sauer gearbeitet. Da wird immer mit dem Gegensatz Süße, Schärfe etc. Und in dem Moment, wo man das bei einem Wein macht, passt der natürlich traumhaft auch zu solchen ganzen Gerichten. Aber da wird es dann so wirklich vom Katheder herab, nee, das kann nicht sein. Und ja, dieses etwas Unmännliche. Ja, meine Frau trinkt sowas ganz gern, aber für mich ist das nichts. Das hört man dann auch tatsächlich sehr oft.
Und was mich ein bisschen überrascht, ist ja eigentlich, und das ist ja erwiesen, dass die Generation jetzt, so in meinem Alter, Anfang 40, eigentlich diese Coca-Cola-Generation, die eigentlich mit deutlich süßer aufgewachsen ist, dass die eigentlich eher den Zugang zum Wein über die Süße finden müsste. Und unsere Kinder ja noch viel mehr, weil ja sämtliche Lebensmittel komplett verzuckert sind. Ja, also dass da ja gerade für jemanden, der sagt, ich komme an dieses Weinthema nicht heran, ihr labert die ganze Zeit, für mich schmeckt das alles gleich und ich mag es einfach nicht vom Geschmack, dass man eigentlich vielleicht über einen süßen Wein den Eingang gut finden könnte in diese Weinwelt.
Vor allen Dingen, weil dieser Wein, der ist nicht einfach süß.
Nee.
Süß ist ja, das Schlimme ist, Die billigsten Weine, die Sie heute auf der Welt kaufen können, sind süße Weine, pappsüße Weine. Die teuersten Weine, die es heute auf der Welt gibt, sind auch süße Weine. Das heißt also, süß und süß macht einen riesen Unterschied. Und wenn Sie hier jemanden auch mal dafür sensibilisieren, gucken Sie mal, der ist nicht einfach süß. Merken Sie, wie die Süße mit der Säure kämpft am Gaumen, wie die Säure die Süße entsprechend abpuffert und wie ihnen das ein völlig neues Geschmackserlebnis im Mund bringt und wie das dazu verführt, noch ein Glas zu bestellen oder noch eine Flasche und wie sie gleichzeitig noch belohnt werden, dass das nur 8% Alkohol hat und wie sie sich um eines überhaupt gar keine Sorgen haben. Von so einem Wein können sie niemals einen dicken Kopf bekommen. Von keinem unserer Weine können sie jemals mit Kopfschmerzen aufwachen. Dann haben sie ein grundsätzliches Migräneproblem, aber vom Wein kann es echt nicht kommen.
Oder drei Flaschen sind doch zu viel für eine Person.
Ich habe sogar so süß-salzige Sache gleichzeitig. Ganz anders als letzte Woche hatten wir bei dem Tarnisch auch eine Spätlese Feinherb. Der war vor allen Dingen Eisbonbon. Der war so gletschereismäßig. Aber hier ist es nicht so, dass du jetzt irgendwie so ein Haribo-Fruchtgummi hast, sondern du hast beides. Du hast eine Mischung, oder? Du hast was Salziges sogar. Michael, du guckst so kritisch.
Nein, ich gucke eigentlich auf Axel, weil ich weiß, Axel mag eigentlich diese Art von Weinen eigentlich sehr gerne. Und er ist so ruhig jetzt, dass ich nicht weiß, ob er euphorisch ist oder ob es ihm die Stimme verschlagen hat.
Also ich werde diese Flasche definitiv aufheben, um mich daran zu erinnern, was ich mal kaufe, wenn ich Geld habe. Ich finde, dass er wesentlich weniger stark intensiv riecht als der davor. Aber dass er, er schmeckt mir enorm gut. Also,
sagen wir, es ist einfach tatsächlich, ich liebe nun auch mit Restsüße und so, aber es ist fantastisch. Weil er eben nicht, ich finde, manchmal ist es verpasst bei Riesling dann auch, wenn er dann abgeht in die, ich fand das mit dem Gletscherbonbon, den habe ich dann noch letzte Woche ein bisschen getrunken, dann irgendwann ist er dir über. Irgendwann hast du keine Lust mehr, Gletscherbonbon. Aber das ist so ein Ding, du hast, weil du beides hast. Ne? Du hast das Salzige, du hast das Süße, du merkst, genau wie Herr Jauch das eben gesagt hat, du merkst irgendwie, das ist wie so ein kleiner Kampf. Was kommt durch?
Du merkst, dass die Säure zieht sich also richtig, richtig rauf, ne? Also es ist quasi wie so ein Botox. Es zieht quasi doch nochmal das Gesicht zusammen und dann ist die Süße und die beiden duellieren sich immer. Und das ist, also der Kabinett ist, glaube ich, sowieso ja auch innerhalb der Sommelier-Szene schon
relativ groß im Rennen seit ein paar Jahren. Also es gibt schon viele, die auch wirklich sagen, Cabernet ist der Wein und gerade mittags auch, weil es eben um wenig Alkohol auch geht. Da müssen wir nur noch die Leute ins Boot holen. Es wird in Österreich auch zu wenig gemacht, finde ich. Ich bin aber sowieso jetzt nicht der größte Fan österreichischer Rieslinge. Meine persönliche Meinung, dafür probiere ich zu viel in Deutschland und dafür gibt es zu viel gute Sachen hier. Und auch vom Preis her, da tue ich mir echt schwer in Österreich. Aber gerade die österreichische Küche, also alles, was gebacken ist, was also wirklich ein bisschen Kraft schon braucht, ja, mit Zwiebel, mit Knoblauch, mit Blutwurst und so weiter, dazu so Weine, die ein bisschen eine Süße haben. Ja, da musst du nicht immer, du musst nicht immer kraftvoll über den Alkohol kommen, sondern du kannst auch über den Zucker kommen, um eine gute Kombination zum Essen zu machen.
Ja. Und das Schöne bei diesem Kabinett ist, der kann weltweit eigentlich nicht kopiert werden. Es gibt kein Land, also auch bei den Österreichern, so restsüße Kabinette kenne ich von da gar nicht. Und auch in Deutschland ist es wirklich ein begrenztes Gebiet, wo es gelingt, eben diese Art von Weinen zu machen. Der Begriff Kabinett kommt übrigens daher, dass er früher, also vor über 100 Jahren, als so wertvoll galt, dass er in einem Kabinett, in einem Schrank verschlossen wurde, um ihn vor der buckligen Verwandtschaft oder räuberischen Dienstboten eben entsprechend zu schützen. Und bei uns in der Region, wenn Sie da auch in einfache Straußwirtschaften gehen, Kabinett kennt jeder, trinkt auch jeder, wird offen ausgeschenkt. Und je weiter Sie dann eben immer nach Norden kommen, desto unbekannter wird ein Kabinett. Und in Hamburg Kabinettweine zu verkaufen, das ist schwer.
Das ist schwer. Ist ist Kabinett ein geschützter Begriff oder?
Nein.
Nö. Aber das haben wir doch letztes Mal gelernt. Kabinett, was war das? Kabinett, Spätlese und so weiter, bis Eiswein, ne? Das ist die Reihenfolge, ja. Richtig?
Genau. Die Prädikatsreihenfolge. Aber ich würde jetzt, wenn ich diesen Wein beschreiben würde, oder wenn jemand sagt, wie schmeckt denn so ein Kabinett, dann würde ich jetzt sagen, das ist ein Paradebeispiel. Jetzt genau dieser Herrenberger 2018, den wir jetzt im Glas haben. Ich finde, der ist für mich als der, im Vergleich zu dem trockenen Ortswein, ist der noch strahliger, ist der noch geradliniger, hat der noch mehr Präzision. Und ich finde auch von der Süße und der Säure, das ist genau, ich meine, mit 8 sind sie schon am unteren, relativ wenig für Kabinette, gibt's ja auch mit 10, 10,5. Aber ich finde, es ist ein wirkliches Paradebeispiel, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich aber auch, glaube ich, da weiß ich nicht, ob ich eine ganze Flasche einfach so wegtrinke oder ob ich auch wieder Essen dazu brauche, weil es mich dann vielleicht sonst irgendwann zu, ich würde zum Beispiel eine Zigarre dazu, also ich würde eine Zigarre rauchen und würde diese Süße dazu wahnsinnig mögen.
Oder Sushi, jetzt so ein Sushi in Wasabi tauchen und dann darauf, oder?
Aber also, darf man dazu rauchen? Das verwundert mich gerade total. Also macht das nicht den Geschmack?
Ja, ich muss ja irgendwas trinken zum Rauchen. Also ich kann natürlich auch Weizenbier trinken, das passt auch gar nicht so schlecht. Ja. Aber Kabinett ist schon gut.
Okay. Ja, also das kann im Grunde dann jeder so machen, wie er möchte. Aber den Kabinett trinke ich tatsächlich auch gerne so alleine. Also wenn meine Frau und ich sagen, sollen wir heute Abend einen Wein aufmachen? Und wenn wir das nicht näher spezifizieren, dann heißt das automatisch zwischen uns, dass wir ein Kabinett aufmachen. Sonst sagen wir, sollen wir heute Abend einen Wein trinken? Dann ist es eigentlich automatisch ein Kabinett. Ich will auch zugeben, dass wir für unsere Kabinette, also wir kriegen auch für die großen Gewächse, kriegen wir schöne Auszeichnungen und Preise und die Frankfurter Allgemeine hat unser großes Gewächs war zum Weißwein des Jahres gemacht. Also alles prima. Aber bei den Kabinetten räumen wir, was irgendwelche Wettbewerbe, Preise etc. Angeht, räumen wir da sicherlich am stärksten ab.
Darf ich eine peinliche Frage? Also ein Kabinett, ist das jetzt auch ein Ortswein, Lagenwein, große Lage? Was ist das?
Nein, das ist ein sogenannter Prädikatswein. Es ist bei uns so, dass wir in Anführungsstrichen leider bei unserem Weingut ausschließlich große Lagen haben.
Ah, okay.
Also die höchste Qualitätsstufe.
Ja.
Wir könnten also eigentlich aus all unseren Weinen im trockenen Bereich große Gewächse machen oder Kabinette oder Spätlese oder auslesen, Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen. Also wir könnten immer in der allerhöchsten Stufe unterwegs sein, aber das ist einfach, wenn Sie wenn sie nur das Tollste haben, dann müssen sie ja trotzdem innerhalb der Klassifizierung, müssen sie irgendwie auch einen Gutswein anbieten, sonst können sie es einfach preislich nicht verkaufen. Und deswegen ist im Grunde unsere kleinsten Weine sind schon kleine, große Gewächse,
okay.
weil sie eben alle aus großen Lagen, aus der höchsten Qualitätsstufe kommen.
Aber warum steht eigentlich Mosel drauf?
Ja, ein ganz wunderbarer. Früher stand immer drauf Mosel, Saar, Ruwer. Über Jahrhunderte war immer Mosel, Saar, Ruwer. Und irgendwann hat die EU gesagt, Leute, jetzt jeder Nebenfluss wird jetzt hier nochmal extra erwähnt. Das wird uns alles zu viel. Das muss jetzt vereinfacht werden. Und dann ist es einfach unter dem Begriff Mosel subsumiert worden. Da haben die Winzer an der Saar und an der Ruwer haben sehr gestöhnt. Seitdem geht es nur rum, die besten Moselweine
werden
an der Saar angebaut und alles Mögliche. Die Saar ist eben... Die Saar ist eben schon seit ewigen Zeiten deswegen etwas ganz Besonderes, weil sie klimatisch immer etwas kühler ist. Ist die kühlere Schwester der Mosel. Und das war natürlich in der Zeit, in der das Wetter in Deutschland noch etwas rauer war, also vor 50, 60 Jahren, war das natürlich in manchen Jahren ein Handicap. Jetzt ist es so, durch die Klimaerwärmung ist es an der Mosel zum Teil so warm, dass die Gefahr ist, dass die Weine wieder relativ breit und fett werden oder dass man gleich sagt, ah, wir verabschieden uns vom Riesling und gehen in Richtung Spätburgunder etc. Und die Saar ist deswegen in den letzten Jahren ein enormer Klimagewinner gewesen. Da ist es so um 1,5 Grad im Schnitt nach oben gegangen und jetzt ist das für die Saar perfekt. Das ist also ein schönerer Jahrgang nach dem anderen. Aber, das große Aber, wenn das klimatisch so weitergeht, also wenn wir, sagen wir mal, in 20, 25, 30 Jahren nochmal 1,5 Grad wärmer werden, dann ist es mit diesen schönen Rieslingen vorbei. Die werden sie in der Klarheit, in der Präzision, mit der Kühle, mit dieser Mineralik, werden Sie das bei nochmal 1,5 Grad mehr nicht mehr anbauen können, dann werden entweder diese Rieslinge wieder breit oder aber Sie müssen tatsächlich sich dann vom Riesling verabschieden und mit anderen Trauben arbeiten.
Das wollen wir nicht. können Sie einmal erklären, wie Sie sagen, das sind alles große Gewächse. Wie findet man da eigentlich den Preis? Weil letztendlich... Das Ernten, die kosten ja alle gleich viel. Wonach entscheidet man, die eine Flasche kostet 15 Euro, die andere Flasche kostet 30 Euro?
Naja gut, es gibt hunderte Jahre alte Steuertabellen, wo die Teile des Weinbergs, wo dann schon drinsteht, wo dann die Preußen oder Napoleon dann gesagt haben, so und so viel Steuer wird aus den einzelnen Lagen rausgezogen. Und da können Sie immer schon sehen, was sind die schönsten Parzellen. Und was sind die schönsten Partien? Es ist also nicht so, dass wir einfach alles zusammenhauen und das eine nennen wir dann großes Gewächs und verkaufen es für 30 Euro und das andere ist dann der Gutswein und der wird für 12,50 verkauft. Sondern da wird natürlich nochmal ganz genau geschaut, wo sind die schönsten Partien, wo sind die schönsten Parzellen, wie entwickeln sich die Weine im Keller. Ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass man dann auch erst im Keller entscheidet, oh, das ist eine tolle Partie, da machen wir entsprechende Spätlese draus. Oder, dass Sie merken, bei der Lese, oh, da sind die Öchsle gerade, sind schon zu hoch. Der Kabinett hat nicht mehr diese Frische, der hat nicht mehr dieses schlanke, elegante, sondern der kommt schon etwas behäbiger daher und deswegen reicht es nicht mehr für ein Kabinett. Das ist in manchen Jahren so, dass wir dann bei bestimmten Lagen sagen, sorry, können wir diesmal nicht mit dienen.
Dann gibt es den nicht in dem Jahr, ne?
Dann gibt es den Kabinett aus der Lage in dem Jahr eben mal nicht.
Ja. Dann ist es eine Spätlese oder eine Auslese?
Genau.
Oder?
Ja, zum Beispiel. Ja. Eben das, was besser passt. Ich meine, wir hatten zum Beispiel, wir haben ja jetzt zweimal einen 2018er da, der... Die Lese an der Saar hat da begonnen am 10. September. Das ist wenn man den ganzen Aufzeichnungen glaubt, der früheste Lesebeginn seit 1381. Wow. Der früheste Lesebeginn seit 1381. Das zeigt, wie sich das klimatisch tatsächlich entwickelt hat. Und da kommt es wirklich manchmal auf Stunden an. Wenn Sie da ein paar Stunden zu spät sind bei der Lese, müssen Sie schon sagen, okay, reicht nicht mehr für den Kabinett.
Wie ist das? Wie kann man sich das denn vorstellen? Ihr Kellermeister, hat der dann das Go oder muss der immer den Chef anrufen, wenn der gerade in irgendeinem Studio sitzt und sagt, Chef, wie schaut's aus? Nein. Können wir jetzt raus?
Die verstehen doch viel mehr. Die sind alle seit fast 20 Jahren sind die auf dem Weingut. Ich habe alle Mitarbeiter übernommen und alle Mitarbeiter sind jetzt nach 10 Jahren bei uns immer noch an Bord. Also da ist eine großes Vertrauen und auch eine große Tradition und Kontinuität. Die wissen ganz genau, was sie machen. Trotzdem so Wetterkapriolen, jetzt im Mai zum Beispiel, wir haben die ganzen Jahre, es ist immer großes Zittern in den ersten Maitagen, wenn die Eisheiligen kommen mit entsprechendem Frost, da gibt es dann manchmal Kollegen, denen haut es in einer Nacht 50, 60, 70% ihrer Ernte komplett mit Frostschäden kaputt und das war's dann für dieses Jahr. Ja, das ist Landwirtschaft, abhängig von der Natur.
Mich würde interessieren jetzt, es ist ja toll, wenn auf Messen seit Jahren, Sie stehen mit Ihrer Frau an dem Stand und schenken aus. Was ist denn da so? Also, wie werden Sie denn aufgenommen von den anderen Kollegen? Sind die eher scheu oder zurückhaltend oder wollen die alle nur Fotos mit Ihnen machen oder sind die kritischer als andere?
Also, man kann ja in die Köpfe nicht reingucken, dass am Anfang, glaube ich, das erstmal kritisch gesehen wurde. Das ist ganz natürlich, weil es ja auch diese Beispiele gibt. Ja, Sting hat sich ein Weingut in Italien gekauft. Brad Pitt und Angelina Jolie in Frankreich.
Gérard Depardieu.
Ja, Depardieu entsprechend. Das heißt, wenn sich jemand noch ein bisschen wichtiger machen will, als er vielleicht als Medienfigur ohnehin schon ist, dann kauft er sich auch noch ein Weingut. So, und dieses Missverständnis war bei vielen Leuten und ist es heute auch noch, weil eben über den familiären Hintergrund weiß kaum jemand was. Ich bin natürlich froh, dass bei uns in der Familie keine Sockenfabrik war oder Schraubenmanufaktur. Das wäre sicherlich ein bisschen weniger erotisch gewesen. So gesehen haben wir da Glück gehabt. Aber meine Frau und ich, wir haben das ernst genommen. Wir wollten da wirklich was draus machen. Und klar schauen dann die Kolleginnen und Kollegen am Anfang, wenn die aber sehen, machen ihren Standdienst und fahren mit ihrer Schubkarre den Wein rein und wieder raus, genauso wie alle anderen auch. Und speziell die Saarwinzer haben ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn da irgendeinem auf einmal die Presse kaputt geht zum Beispiel, dann ist sofort einer, der einspringt und sagt, ja, kannst die Trauben bei mir vorbeibringen und wir kümmern uns darum. Also die helfen einander, jeder lässt den anderen in seinen Keller schauen, jeder gibt dem anderen irgendwelche Tipps. Früher war das so wie in der Schule, weil das keiner abschreiben konnte, wurden so Bücher dann dazwischen gemacht, damit nur der andere nicht besser war als man selber. Und das ist an der Saar tatsächlich anders. Ein sehr, sehr schönes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und was ich vielleicht im Gegensatz zur Medienbranche festgestellt habe, das sind die lustigeren Leute. Also wer mit, seltsam, aber wer mit Alkohol zu tun hat, die sind fröhlicher als der Rest der Welt.
Michael, das erklärt vieles.
Ich weiß von einem Hamburger Industriellen, der im Rheingau sich ein Weingut gekauft hat. Und dann hat er mir erzählt, als er dann dorthin gegangen ist, dann sind links und rechts die ganzen Nachbarn gekommen und wollten ihre Weinberge verkaufen. Wie ist das denn jetzt? Ich denke mal, mein Minister in Kanzheim, also man hat diese steile Lage, das ist ja auch viel Arbeit und viele junge Leute zum Beispiel, die das vielleicht vererbt bekommen, haben ja da so überhaupt keine Lust dazu, das zu machen. Und es lohnt sich ja auch eher wenig, weil am Ende des Tages der Aufwand, den Sie betreiben, leider das Geld bekommen Sie nicht für die Weine im Vergleich zu ganz vielen anderen Regionen auf der Welt. Das heißt, wie Ihr Weingut ist jetzt 16 Hektar, wie groß wollen Sie werden oder gibt es da Möglichkeiten oder so einzigartige? Wir hatten Theresa Breuer vor kurzem, die gesagt hat, sie gab da eine Möglichkeit, auf einmal hat sie jetzt eine neue Weinbergslage. Wie viel Dynamik ist denn da drin?
Ja, also wir haben angefangen mit 10 Hektar und mit der Menge war das Weingut tatsächlich nicht, also ökonomisch nicht überlebensfähig. Und dann hatten wir tatsächlich Glück, so nach etwa 2 Jahren wurde uns dieser Herrenberg, also wo wir jetzt gerade im Kabinett trinken, das war eine Lage, die war bis Mitte des 19. Jahrhunderts, gehörte die zu unserem Weingut. Und dann ist es ja so, durch Erbteilung werden ja oft die Parzellen immer kleiner. Und am Ende hat dann irgendjemand in der 5. Generation hat dann irgendwo noch einen halben Hektar. Und dann lohnt sich das natürlich gar nicht. Und dann wird irgendwo arrondiert und dann verkaufen sie es halt an Nachbarn etc. Und da hatte ich die Möglichkeit, 3,5 Hektar wieder in den Besitz des Weingutes zu bringen. Und oben fehlte mir ein kleiner halber Hektar. Der gehörte von Volksen. Und unserem Nachbarn, Libo Nitschanski. Und habe gesagt, das hätte ich gerne als Monopollage. Also Monopollage ist, wenn einem so eine solche Lage alleine gehört. Und bei Winzern ist es dann oft so, dann es gilt ein bisschen als verpönt, dass der eine dem anderen Geld zahlt, sondern dann wird getauscht. Das heißt, ich hatte auch kleine Stückchen, die ihn interessiert haben, die er gerne arrondieren wollte. Und er hatte eben oben diesen halben Hektar. Und dann haben wir so ein halbes, dreiviertel Jahr rumgemacht. Und dann haben wir eben einfach getauscht. Und seitdem ist es eben eine Monopollage. Zum Teil musste ich dann auch neu bestocken, weil die Reben nicht mehr so im allerbesten Zustand waren. Dann dauert es wieder 2, 3, 4 Jahre, bis dann überhaupt so die ersten Träubchen kommen. Aber das ist jetzt eben auch schon wieder fast 10 Jahre her. Und insofern sind die Reben da jetzt natürlich richtig schön geworden.
Bleibt das?
Sie also, haben recht, Sie haben recht, es ist ein dynamischer Prozess. Es ist nicht so, dass Ihnen ununterbrochen etwas angeboten wird. Natürlich irgendwelche Lagen, die Sie vielleicht selber auch gar nicht haben wollen oder die es von der Qualität her nicht bringen, die werden Ihnen schon angeboten. Aber ansonsten sind dafür, dass Sie mit Wein so richtig kein Geld verdienen können, dafür sind gute Weinberge und gute Lagen relativ teuer.
Aber ist das wirklich nicht rentabel?
Also wenn Sie ausschließlich Steillagen haben, so wie wir das haben, wenn Sie ausschließlich auf Handarbeit angewiesen sind und wenn Sie dann auch von den ganzen Beschränkungen her. Sie können die Reben nicht einfach so wachsen lassen nach dem Motto, je mehr Trauben, desto mehr, sondern weil sie sich beim Verband der Prädikatsweingüter, erkennt man übrigens immer an diesem,
an diesem Adler.
Wenn Sie also irgendwo eine Flasche sehen mit dem Adler drauf, das kann nicht schlecht sein. Also dann haben Sie schon was sehr, sehr Ordentliches im Glas. Und die sagen, man darf nur eine bestimmte Menge pro Hektar lesen, ernten, muss entsprechend schneiden, damit eben die Qualität gewährleistet ist. Und da können Sie nicht einfach sagen, na prima, jetzt lassen wir es einfach mal wachsen und dann haben Sie da ein ganz, ganz dünnes Weinchen in den Trauben drin und freuen sich aber, weil Sie eine Riesenmenge haben. So funktioniert das Geschäft nicht. Zum Glück nicht.
Da sehe ich erst hier oben. Ist hier oben ganz klein, steht hier VDP, große Lage. Also wo andere das dicke GG draufballern, haben Sie da oben im ganz
dezent, ne? Das haben wir nicht als großes Gewächs ausgewiesen.
Große Lage, sorry. Große Lage, sorry.
Lage. Ja. Großes Gewächs muss immer trocken sein.
Genau. Dann ist das für Sie tatsächlich Liebhaberei, kann man das so sagen?
Wie bitte?
Dann ist das für Sie tatsächlich Liebhaberei?
Nein. Hm? Nein. Wenn es Liebhaberei wäre, dann wäre das...
Finanzamt dann, schon da.
Kommt auch das Finanzamt, weil die sagen, sie wollen ja damit gar kein Geld verdienen. Natürlich wollen wir Geld verdienen und natürlich liegt der Fokus auf dem Betrieb. Aber es ist tatsächlich so, weil wir das Weingut auch mit dem, also unser Weingut, als ich es übernommen habe, vor 10 Jahren, war ökonomisch so auf dem Stand der 50er Jahre. Haben mir Experten gesagt. Das heißt, das hatte alles seinen Charme, aber die Kellertechnik war eben veraltet. Es hat von der Menge her nicht gereicht. Wir mussten dann entsprechende Erweiterungen machen. Wir mussten eine Flaschenhalle bauen, damit wir unsere Flaschen auch lagern können, damit wir irgendwann auch mal gereifte Weine haben und die dann vielleicht in den Markt geben können, dass man zwischenzeitlich auch mal Weine zurückhält, weil man ihnen eben die Zeit lässt und weil man genau weiß, wenn ich den Wein in 3, 5 oder 8 Jahren bringe, dann ist es einfach von der Qualität her der absolute Knaller. Und diese Flexibilität, in die müssen Sie erstmal investieren. Und da müssen Sie natürlich viel mehr investieren, als Sie im operativen Geschäft dann erstmal sofort rausbekommen. Es ist einfach, es ist so wie auch so Waldbesitzer. Wenn der kann nicht einfach sagen, jetzt machen wir mal so und nächstes Jahr sieht man das dann in der Bilanz. Ich habe jetzt, in diesem Jahr, habe ich 2 Hektar gerodet bei uns. Also sie sind gerodet worden, weil wir 30% Ausfälle hatten von Reben, die nicht mehr richtig gut getragen haben, etc. Da hat uns auch jemand gesagt, Sie werden mit den restlichen 70% der Reben da sind, werden Sie Zeit Ihres Lebens, also bis ich 90 oder 95 Jahre alt werde, immer mehr verdienen, als wenn Sie jetzt das roden und neu bestocken. Habe ich gesagt, ja, warum soll ich es denn dann machen? Naja, haben die gesagt, weil Sie vielleicht in die nächste Generation investieren. Wenn bei uns die 100-jährigen Bäume jetzt langsam durch Sturm umfallen, kann ich sagen, ja, habe ich schön mitgenommen und was die nächste Generation macht, ich erlebe ja nicht mehr, wenn ich jetzt einen Baum setze, wie der in 100 Jahren aussieht. Aber mein Großonkel hat sich Gedanken drüber gemacht. Also ersetze ich jeden Baum, genauso wie er da ist, durch einen jungen Baum. Und genauso habe ich jetzt für die nächste Generation schon diese 2 Hektar angelegt, von denen ich nur noch begrenzt profitieren werde. Aber die als nächste kommen, die werden davon profitieren. So wie ich jetzt auch von der Arbeit meines Großonkels, meines Großvaters, Urgroßvaters, Urgroßvaters profitiere. Und das ist tatsächlich was anderes als zum Beispiel Fernsehen, Mediengeschäft. Ja. Oh, wie war gestern die Sendung? Ah ja, wie war die Einschaltquote? Oh, um 22.20 Uhr hat es mal einen Einbruch gegeben. Was war denn da los? Ah, bei ProSieben hat jemand die Hosen runtergelassen. Ja, aber bei dir war es auch ein bisschen langweilig. Oh ja, da müssen wir schnell irgendwie was ändern. Und morgen ist ja wieder eine Sendung. So, das Wein funktioniert anders. Das ist wirklich, das ist ein Generationenvertrag.
Haben Sie denn schon in Ihrer Familie jemanden, der dann in die 8. Generation? Gibt es da schon eine
Überlegung? Weiß ich nicht. Nee. Das kann man, das ist noch nicht absehbar und ist noch zu früh.
Sonst würden wir das, Michael, wir würden sonst auch zusammenlegen. Oder
naja, Liebe vergeht, Hektar besteht. Ich bin ja schon verheiratet, aber Axel ist, glaube ich, noch nicht verheiratet.
Um Gottes Willen, aber der ist mit Theresa Breuer.
Verheiratet noch nicht, aber
verliebt.
Aber vergeben. Aber ich habe noch mal eine Frage. Also Altenberg weiß ich, Herrenberg weiß ich, Kanzemer steht hier drauf. Gibt es noch mehr Lagen bei Ihnen oder noch mehr?
Ja, es gibt noch die Wildinger Kupp. Mhm. Auch eine sehr, sehr berühmte Lage an der Saar, die ist so 2 Kilometer von unserem Gutshaus entfernt, kann man draufschauen. Und dann gibt es auch tolle Lage Ockfener Bockstein. Mhm. Das gibt es eben auch, aber das Paradestück ist tatsächlich der Altenberg, der direkt hinter dem Gutshaus eben hochgeht und von dem uns insgesamt die Hälfte gehört. Also der hat komplett 16 Hektar und davon bewirtschaften wir eben gut 8 Hektar. Und welche Tradition es hat, sieht man auch darin, dass die größten Besitzer sind dann nach uns die Kirche, die bischöflichen Weingüter und die sogenannten Hospizien. Das ist also auch eine kirchliche, katholische Stiftung. Und insofern ist es also seit Jahrhunderten bewegt sich in diesem Berg ansonsten so gut wie nicht. Da gibt es noch kleinere Parzellen, die auch Leuten aus dem Dorf gehören. Aber ansonsten ist das seit Jahrhunderten in Stein gemeißelt, in Schiefer gemeißelt.
Ist der Altenberg auch die teuerste? Also das sind die teuersten Weine? Oder
kann man so sagen? Ja, es ist unsere Paradelage. Der ist dann tatsächlich öfter mal ein Euro teurer. Kanzemer, weil es eben der Ortswein ist, Altenberg, das sind auch alle Trauben. Aus dem Altenberg. Aber es gibt Jahre, da ist auf einmal so ein Bockstein vorne. Oder bei den Kabinetten sagt man, der Herrenberger ist in diesem Jahr super. Oder, oh, habt ihr denn mal die Kupp probiert? Ah, der Bockstein war letztes Jahr vorne. Also das ist tatsächlich immer so ein Battle, was jedes Jahr neu entbrennt.
Aber haben Sie so einen Liebling oder Ihre Frau, wo Sie sagen, wenn ich eine Freude mache, sind Sie da eigentlich gleich beim Geschmack? Also oder?
Ja, 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 da sind wir uns ähnlich.
Uns einig.
So Leute, der Herr Jauch muss auch noch mal wieder ein bisschen arbeiten. Ne? Ihr fragt und fragt und fragt, oder?
Das ist so
oder, ist Moment, oder, ist Moment, oder ist im Moment kein Fernsehen? Doch, im Moment, nee, stimmt, geht wahrscheinlich, Fernsehen geht gar nicht gerade, ne?
Doch, gestern hatte ich live, war ich bei Thomas Gottschalks 70. Geburtstag im ZDF.
Okay.
Gestern 22.15 Uhr. Hat natürlich von Ihnen wieder niemand gesehen. Na gut.
Nee, weil wir uns auf die Sendung, auf den Podcast vorbereitet haben.
Ja, natürlich.
Meine Frau wollte tatsächlich, wir hatten gestern, dann sagt sie mal, dieser Wein von dem Jauch, können wir den schon mal aufmachen? Ich habe gesagt, hast du sie noch alle? Ich meine, der wollte gestern irgendwie, weil der nämlich der Chef von chefkoch.de war da. Und der wollte dann den Wein, aber ich gesagt, machen wir nicht.
Denn apropos aufmachen, wenn Sie unsere Weine, insbesondere die großen Gewächse, wenn Sie die so behandeln wie einen guten, edlen Rotwein, also dem ein paar Stunden Luft geben vorher, vielleicht sogar dekantieren und auch durchaus in großen, wenn Sie wollen, sogar in Burgundergläsern ihn servieren, dann hilft es dem Wein sehr.
Das ist ja das, Michael, das hätte ich nicht gedacht, du hast es ja neulich gesagt, Weißwein ruhig öfter dekantieren, ne?
Das stimmt, das ist wirklich so. Und das, vor allem jetzt, selbst der Ortswein, vor allem wenn die im Schraubverschluss sind, weil das so zumacht, da hilft einfach einmal durchlüften, einmal in die Karaffe und wieder in die Flasche, hilft schon wirklich viel, ja.
Wie wieder in die Flasche, das darf man machen, wenn er einmal raus war aus der Flasche, kannst du ihn wieder reinschütten in die Flasche?
Ja, ich würde es unbedingt machen. Es ist ja was ganz Pragmatisches, weil bei den meisten passt ja eine Karaffe gar nicht in den Kühlschrank, ja. Und diese schlanken Flaschen, sehr wohl. Das heißt, man muss also sicher gehen, dass die Karaffe erstmal frei von Staub ist, weil die meistens ja nicht so oft gebraucht wird, die man hat. Das heißt, die schwemmt man einmal aus, ordentlich, und trocknet die dann auch. Und dann macht man mit Schwung, mit Schmatjes, weil da ist kein Depot, da nichts, was drin sein kann, mit Schmatjes in die Karaffe und dann mit einem Trichter wieder zurück in die Flasche. Vorsichtig, Luft, weil dann schäumt es ein bisschen, genau. Und ja, und dann kann man das wunderbar so.
Das kannst du beliebig oft hin und her, mit dem nächsten Tag wieder in die Karaffe und dann, oder?
Nee. Naja, das sollte man jetzt nicht, also ist jetzt kein Rollercoaster, sondern na, das soll man, wenn man jetzt wirklich vorhat, das zu trinken, zeitnah, soll man das ruhig machen. Wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe den Wein schon mal geöffnet, aus meiner Sicht, wenn du dir das jetzt rein faktisch anschaust, ist hier oben ja die wenigste Oberfläche. Das heißt, wenn du nur die Flasche aufmachst, kommt wahnsinnig wenig Sauerstoff dazu. Absolut. Deswegen ist es wichtig, dass man das einmal wirklich in eine Karaffe macht oder in einen Krug oder was auch immer, muss
ja nicht so schickes sein. Weißt du, aber es wirkt so angeberisch. Es wirkt so angeberisch.
Und dann das macht man ja bevor
jetzt fangen doch nicht auch noch an. Jetzt fangen doch nicht auch noch an, den Wein zu dekantieren, den Weißwein zu dekantieren. Ja. Was glaubst du, wer du bist?
Wenn man das vorher macht,
wieder zurückschütten. Okay.
Genau, wenn man das vorher macht, dann weiß es ja keiner und man hat das bessere Ergebnis. Das ist höchstens vielleicht, wenn es einer zu Hause nicht macht, sagt, meiner hat irgendwie ganz anders geschmeckt als bei dir. Und dann kannst du sagen, okay, dann versuchen wir dem ein bisschen Luft zu geben.
Es gibt ja auch Weine, die tatsächlich sofort da sind. Die kann man also Flasche aufmachen, einschenken, die können sie dreimal dekantieren. Das macht dann gar keinen Unterschied. Aber zum Beispiel auch bei uns, bei den großen Gewächsen, unser Kellermeister, der Andreas Barth, hat mal gesagt, ein großes Gewächs von Ottegrafen, was sozusagen einigermaßen gerade erst auf den Markt gekommen, was noch ganz frisch ist, wenn das sofort zugänglich ist und sofort schmeckt und sofort präsent ist, dann ist es tatsächlich kein großes Gewächs mit einem großen Potenzial. Ah, okay. Das heißt, Weine, die sich entwickeln können, Weine, die einen Charakter zeigen, der sich im Lauf der Zeit dann auch erst entfaltet, die müssen am Anfang verschlossen sein. Wenn die sofort schon sensationell da sind, dann ist das fast immer ein Indiz dafür, dass sie das in 5 Jahren nicht mehr sein werden oder dass sie sich zumindest in 5 Jahren nicht verbessert haben werden. Und bei uns hat vor einiger Zeit hat man der Gomio, ich glaube, Bären auslesen, verkostet. Und da haben sie dann immer so eine Spalte, also wann das trinkbar ist, beziehungsweise / die Lagerfähigkeit. Und da hatten unsere Weine den Vogel abgeschossen, da haben sie hingeschrieben 2100 plus, also über das Jahr 2100 haltbar und trinkbar. Ja. Und Aber habe ich gesagt, beim besten Willen, ich möchte niemandem hier zu nahe treten, aber es wird ja niemand wird
kann das niemand, kann niemand beweisen, das ist clever.
Genau. So. Und die sagen aber, es ist trotzdem vom Potenzial her schmeckbar und entsprechend vorhersehbar. Und die Strecke, die ich überblicken kann, also was wir dann an Archivweinen bei uns in der sogenannten Schatzkammer haben, wenn die 30, 40, 50, 60 Jahre alt sind, dann muss ich sagen, stimmt.
Machen Sie die auch manchmal?
Wie bitte?
Machen Sie die Archivweine manchmal auch?
Also ich versuche mich da sehr zurückzuhalten, denn wenn Sie das anfangen und sagen, gib ihm, also ich denke mal, ich habe in den 10 Jahren habe ich aus der Schatzkammer 20 Flaschen aufgemacht. Hm. Also vielleicht alle halbe Jahre eins.
Man kann ja natürlich aber auch Rückschlüsse ziehen, quasi auf vergangene Jahrgänge, auf Vegetationsverläufe. Ich glaube, alte Weine zu probieren, wenn man den Luxus hat, hilft ja den amtierenden Personen schon, wo die Reise hingeht.
Ja. Also wir haben einmal, das war ein Zufall, als ich das Weingut übernommen hatte, nach ein paar Monaten haben wir in der Ecke eines Kellers völlig verstaubt gefunden, 1150 Flaschen Altenberg Auslese 1975. Ein Traum. Überall fehlte so viel Füllstand. Dann haben wir die alle aufgemacht, alle verkostet, alle neu abgefüllt, alle wieder frisch verkorkt und mit dem alten Retro-Etikett versehen. Und aus den 1150 Flaschen haben wir 1030 machen können, die dann noch wunderbar dastanden. Und das ist ein Traum, wenn so ein Wein dann so bernsteinfarben im Glas steht und ein wirklich ein super Trinkvergnügen ist. Aber da habe ich eben gemerkt, dass es kein Problem ist, 25, 35, 40, 45 Jahre danach so einen Wein zu trinken.
Darf man das machen? Darf man einen Wein aufmachen, einen alten Wein aufmachen und dann wird umfüllen und wieder neu verkaufen?
Ja.
Ja? Natürlich. Achso, cool. Weil ich dachte immer, wenn man einmal eine Flasche.
Naja, wenn Sie gereifte Weine, die irgendwie 40, 50 Jahre alt sind, dann sehen Sie, dass die, so wie der hier, also sagen wir mal, so viel Füllstand ist. Ja. So, und das wird, also ich würde sagen, ja gut, helfen Sie mir, aber ab hier wird es bedenklich, oder?
Ja, das stimmt, ja. Und da kommt darauf an, wie alt der Wein ist. Und der kann auch immer noch großartig schmecken, auch mit diesem niedrigen Füllstand, wenn da schon 5 Zentimeter, 4,5, 5, das ist dann schon so.
Ja. Aber man muss jeden einzeln probieren. Deswegen jeden einzeln aufmachen, verkosten und dann kann man ihn entsprechend kann man ihn dann, indem man ihn auch frisch verkorkt, ich meine so ein Korken, der schwächelt dann auch schon mal nach 30, 40, 45 Jahren und da tut es dann gut, wenn man ihn neu verkocht.
Machen Sie denn als Weingut, dass Sie versuchen, quasi auch Ihre Weine vielleicht mit einer 2- bis 3-, 4-jährigen Zeitverzögerung dann auf den Markt zu bringen oder kleine Tranchen, zumindest für die Spitzengastronomie?
Also zurückhalten kann ja jeder. Das machen wir, dass wir manche Partien zurückhalten. Auf der anderen Seite ist so ein alter Winzerspruch, was ist der beste Wein in meinem Weingut? Der, den ich verkauft kriege. So. Und es fällt einem schon schwer, wenn jemand sagt, wir möchten Ihren Wein noch haben, dann immer zu sagen, ja, aber ich habe die 500 Flaschen, habe ich jetzt extra weggelegt und die verkaufe ich erst in 10 Jahren. Wir machen das mit sogenannten Versteigerungsweinen. Es gibt in Trier einmal im Jahr eine große internationale Versteigerung. Und da geben wir Kabinette hin oder auch eine Spätlese, demnächst vielleicht auch große Gewächse. Und das bieten wir so in Partien an, ja, sagen wir mal so 480 Flaschen. Und wenn da eine Partie nicht komplett verkauft wird, dann müssen Sie zu dem Preis, wie die Weine versteigert worden sind, den müssen Sie 5 Jahre halten und dürfen ihn nicht billiger verkaufen. Und das zwingt viele Winzer und uns auch, diese Weine eben einzulagern. Sie werden natürlich dann immer schöner. Und so hat man dann einen gewissen Vorrat an gereiften Weinen. Aber unser Weingut ist tatsächlich, ist auch historisch, tut sich da ein bisschen schwer. Das Weingut ist 1925 mal komplett abgebrannt. Da ist viel weggegangen. Dann haben die Amerikaner in den letzten Kriegstagen, haben sie das Weingut wieder zerschossen, haben auch in den Weinberg reingeschossen. Danach ist geplündert worden im Keller. Und das alles hat praktisch diesem Archivbestand nicht sehr gut getan. Also die älteste Flasche, die ich in meinem Archiv habe, ist die eine, die ich mal gekauft habe, von 1921, ein sogenannter Jahrhundertjahrgang. Das liegt in so einer Kiste drin. Habe ich natürlich nie probiert, weiß ich auch nicht, in welchem Zustand der Wein dann ist. Und ansonsten haben wir so 5, 6, 12 Flaschen aus den Jahrgängen 58, 59 vor allen Dingen. 59 war auch ein ganz, ganz toller Jahrgang. Aber zum Beispiel so ein 59er Wein habe ich von uns noch nie aufgemacht.
Herr Jauch, ich habe nichts mehr drin. Was ist hier los? Vielen, vielen Dank. Das war total interessant, wie erwartet. Gerne. Und der Wein schmeckt einfach... ich muss ihn noch ein bisschen stehen lassen. Heute Abend bin ich gespannt, wenn ich meiner Frau diesen Wein, ob ich sie endlich zum Riesling rüberziehen kriege. Ich meine, weil die mag ja gern diese Restsüße, haben wir gemerkt, warum liebt die Rosés. Und ich glaube, mit dem Wein kriege ich sie hin. Ich sage sie aber vorher nicht. Ich sage einfach, hier ist ein schöner, ganz trockener Riesling. Und dann wird sie sagen, oh, der schmeckt mir besonders gut. Und dann werde ich es hinterher, das ist ein guter Trick. Ja. Weil wenn man ja, vorher gut,
wenn, sagt, sie, wenn, sie sagen, wenn Sie sagen, ganz trockener Riesling, dann ist
es trockener
an der Grenze zur Verarsche.
Ja,
also Szene einer regulären Ehe.
Ich sag dann, das ist ein eher trockener Riesling mit wenig Alkohol. Du hast auch keine. Meine Frau übrigens, wir haben neulich mal die aus dem letzten Podcast alle Flaschen hat meine Frau mehr oder weniger leer gemacht und wachte am nächsten Morgen auf und sagte, ich habe keine Kopfschmerzen. Und das ist ja das Motto unseres Weinpodcasts. Bei den Weinen, die wir hier trinken, da kannst du auch 2 Flaschen trinken und du kriegst keine Kopfschmerzen, oder? Ich krieg zwar Wortfindungsstörungen, aber Kopfschmerzen kriegt man nicht.
Genau. Nein, also ich fand es auch wahnsinnig spannend, ja, auch wirklich toll. Und ich muss wirklich sagen, das hören Sie wahrscheinlich oft und wenn nicht, dann schade. Ich finde es toll, dass es Menschen wie Sie gibt. Ich glaube, für unsere Branche ist das sehr gut. Wir können uns nicht wahnsinnig gut vermarkten, glaube ich. Und wir nehmen uns oft viel zu wichtig und leben in unserem kleinen Kosmos und verlassen den gar nicht so oft. Und fuchsen uns dann mehr und mehr und mehr so grumpeliger in unserer eigenen Weinsprache. Und deswegen ist es toll, dass es Menschen wie Sie gibt und das auch wirklich ernst nehmen. Also vielen Dank dafür.
Michael, ganz anders als in der Medienbranche, die sich ganz, ganz wenig nur um sich selber dreht. Und
ja.
Die sind da völlig offen.
Ja, also war echt sehr schön. Ich,
aufs Leben.
Ja, viel, vielen Dank. Auf das Leben, ja.
Auch gefreut und
wir sehen uns.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.